Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Geschichte ist Bayer Leverkusen noch eine Meisterschaft schuldig. Ein großer, ein fast poetischer Satz von Fernando Caro, dem Geschäftsführer von Bayer Leverkusen. Und es sieht so aus, als würde dieser Satz Wirklichkeit werden. Satte 16 Punkte Vorsprung hat Bayer Leverkusen und kann am kommenden Wochenende gegen Werder Bremen den ersten Titel der Vereinsgeschichte klar machen. Ganz anders die Lage beim Titelverteidiger und eigentlichen Serienmeister. Das sind unsere Themen. Das Desaster, der Rückschlag, Niederlage von Dortmund gegen Stuttgart und endlich Abstiegskampf. Mainz und Köln gewinnen ihre Spiele und ziehen den VfL Bochum endgültig mit unten rein. Selbst die direkte Rettung ist für Köln und Mainz wieder vorstellbar. Das wollen wir besprechen mit unserer Runde, zu der nachher noch zugeschaltet werden wird Martin Schmidt, der Sportdirektor von Mainz 05. Zunächst aber ein herzliches Willkommen an unseren Sky-Experten, an den deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der der Meinung ist, Thomas Tuchel erreicht die Mannschaft nicht mehr. Sie braucht einen neuen Impuls. Bisher, Stand jetzt, hat sie ihn aber noch nicht. Tuchel ist noch im Amt. Hanna Reif, die Kollegin vom Münchner Merkur und von der TZ, ist der Auffassung, die Bayern-Mannschaft ist untrainierbar. Dann wäre am Ende auch egal, wer sie trainiert, werden wir gleich besprechen. Ein herzliches Willkommen an Heribert Bruchhagen, der so viel erlebt hat in seiner Karriere, unter anderem viele Jahre bei Eintracht Frankfurt. Und er hat mir vor der Sendung erzählt, im Abstiegskampf ist Fußball wirklich keine Freude mehr. Herzlich willkommen, Heribert. Und Oliver Müller wird auch noch zu uns stoßen, der Kollege, der unter anderem für die Welt arbeitet, der Experte für die Westclubs ist, vor allem für Borussia Dortmund. Er ist auf dem Wege, sein Flieger hatte Verspätung und wir halten seinen Platz frei. Lothar, du hast gestern im Umfeld der Berichterstattung des Topspiels gesagt, die Bayern müssten einen Impuls setzen. Sie haben es bisher nicht getan. Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen?
Ja, ich kann es nachvollziehen, weil es ist ja keine Alternative da. Früher hat man irgendwie einen im eigenen Stall gehabt, wo man dann mit Hermann Gerland zum Beispiel reinschmeißen hätte können, der ja auch einen guten Kontakt immer zu den Spielern hatte, der dabei war. Aber in den letzten Jahren sind immer Trainer gekommen, haben ihren eigenen Stamm dabei gehabt. Da haben immer 5, 6, 7, 8 Co-Trainer mitgebracht, Standardsituation, Konditionstrainer, alles Mögliche. Und dadurch ist keiner mehr da, der so dieses Allgemeine dann irgendwann mal abdecken könnte, wenn Not am Mann wäre. Früher, Uli Hoeneß hat Jupp Heynckes angerufen, der ist dann eingesprungen für 2, 3 Monate. Und sowas hat es vor Wochen nicht gegeben. Deswegen hat man wahrscheinlich gedacht, man macht mit Thomas Tuchel bis Ende der Saison weiter. Aber es ist ja nichts besser geworden. Es ist ja eher noch schlimmer geworden. Vor allem diese Leistungen gegen Dortmund und vor allem die zweite Halbzeit gegen Heidenheim müssen eigentlich zum Nachdenken anregen. Und deswegen würde ich sagen, ja, aber wie gesagt, es ist keiner da, deswegen wird auch nichts passieren.
Gut, aber du hast ja gestern sehr überzeugend eigentlich auch hergeleitet. Es ist im Grunde fast egal, wer jetzt käme. Es muss einfach was passieren. Du hast ja selber auch mal hier an dieser Stelle Gerland auch reingeworfen. Du selber bist übrigens heute auch mal wieder genannt
schön,
worden.
Ja. Ja, schön. Nein, ich sage, Hermann Gerland wäre für mich eine Idealbesetzung für diese kurze Zeit, wo es eben in der Mannschaft nicht mehr stimmt. Weil er kann die Stimmung drehen und die Stimmung, dieser Zusammenhalt, das ist ja wichtig. Und ich sag's, es ist ähnlich wie in der Nationalmannschaft. Wenn ich die einzelnen Spieler auf ihren Positionen zusammenstelle und mir so meine Mannschaft ausmale und die 4, 5 Ersatzspiele noch dazu nehme, dann ist Bayern eine der stärksten Mannschaften in Europa, auch wenn es sich zurzeit blöd anhört. Aber ich habe vor 2 Monaten das auch über die Nationalmannschaft gesagt, nach dem Spiel gegen die Türkei und Österreich. Und sowas sehe ich zurzeit auch bei Bayern. Und deswegen glaube ich trotzdem irgendwie dran, dass diese Champions League, ja, das Ding der Bayern werden könnte, aus dem Grund, weil keiner mehr damit rechnet.
Ja gut, okay, das ist auch eine spannende These. Ganz kurz, Lothar, ist es denn auf eine gewisse Art, du hast es ja jetzt begründet, aber nicht dennoch fahrlässig, dass die Bayern es so laufen lassen? Oder ist es im Grunde dann wirklich wurscht, wer, ob es jetzt Tuchel oder wer auch immer draußen in
der Linie ist. Es ist ja nicht nur der Trainer, es sind ja auch die Spieler. Ja. Also die Spieler haben da schon ihren Teil dazu beigetragen, auch bei der gestrigen Niederlage in Heidenheim. Da braucht kein Trainer auf der Bank sitzen. Ein Kimmich weiß, was er auf der rechten Verteidigerposition zu spielen hat. Ein Leimer weiß, was er zu spielen hat. Ein Müller weiß es. Jeder weiß es eigentlich. Und dann kommen wieder die persönlichen Fehler dazu. Upamecano lässt sich vor dem ersten nur rauslocken, macht den Raum hinter sich frei. Das sind natürlich auch persönliche Fehler der Spieler. Du brauchst eigentlich keinen Trainer. Die Spieler müssten aufgrund der Erfahrung, die sie mitbringen, der Erfolge, die Spiele, die sie schon alle gespielt haben, große Spiele, Internationalspiele, Titel geholt, müssten das eigentlich unter sich selber regeln können.
Warum ist nach deiner Einschätzung, Hanna, die Bayern-Mannschaft untrainierbar?
Ich sage diese Bayern-Mannschaft, so wie sie jetzt gerade ist. Naja, schauen wir uns die letzten paar Trainerperioden, naja, die waren sehr kurz an. Es sind drei komplett verschiedene Typen da gewesen, die alle für sich bewiesen haben, dass sie gute Trainer sind. Wir hatten Hansi Flick, wir hatten Julian Nagelsmann, wir haben jetzt Thomas Tuchel. Und alle drei sind binnen kürzester Zeit verbrannt worden. Und das ist natürlich ein Problem der Kabine. Ich sage nicht, dass diese Mannschaft alleine daran schuld ist, aber es ist auch nicht der Trainer alleine daran schuld, sondern es ist ein Gesamtkonstrukt. Und ich glaube, bevor man jetzt da einen neuen Trainer reinwirft, das muss ja passieren, so oder so, muss man sich dessen bewusst werden, dass dieser Umbruch auf vielen Ebenen erfolgen muss. Eben auch in der Kabine mit Gehalt, Struktur und so weiter.
Das werden wir erörtern, wenn wir das Thema Abstiegskampf besprochen haben. Einmal ganz kurz, bevor wir Martin Schmidt mit in die Runde nehmen. Heribert, zu den Bayern. Sie selber waren lange Jahre in der Verantwortung. Was passiert an so einem Tag wie heute?
Das ist sehr, sehr schwierig. Es ist alles gesagt worden, was man eigentlich hätte machen müssen, was man hätte tun sollen. Aber Dienstag ist das Spiel in Arsenal. Und ich glaube, dass man jetzt nicht eine Übersprungshandlung vornimmt. Ich denke einfach mal, es muss einfach an die Spieler appelliert werden. Wie Lothar schon eben sagte, jeder ist auf seiner Position ein erfahrener Spieler. Die Spieler müssen besser spielen. Sie müssen konzentrierter spielen. Die Innenverteidiger sind vorne, die Innenverteidiger haben sich gestern dilettantisch verhalten. Die Bayern sind etwas auch entschlüsselt worden. Wenn man mit Fünferkette verteidigt, drei Defensive davor macht, haben sie außer Musiala-Dribblings kaum noch eine Möglichkeit, zu echten Torchancen zu kommen. Und das geht schon seit Wochen so. Irgendwie haben die Bayern im Augenblick die Spieler ihre individuelle Qualität, bringen sie nicht auf den Rasen, unabhängig davon, wer Trainer ist.
Wie viele Jahre hat dich der Abstiegskampf gekostet, deines kostbaren Lebens?
Ich bin 75 Jahre, lebe immer noch.
Ja, also das könnte ja noch.
Keine Überraschung. Nein, ich finde Fußball gut und habe Fußball immer geliebt. Nur es ist nicht ganz einfach, wenn man im Abstiegskampf ist, von Montag bis Freitag auch die ordentlichen Geschäfte zu führen. Denn es bewegt einen immer wieder. Und die Spiele selbst sind dann, zumindest wenn man ein Relegationsspiel in Nürnberg erlebt hat, 2016, dann weiß man, welch hohe Beanspruchung die in Köln, die Verantwortlichen in Köln, in Bochum und in Mainz unterliegen. In Darmstadt wird man sicherlich ganz gelassen sein. Der Abstieg von Darmstadt ist Normalität. Da wird das nicht so besonders aufgeregt sein. Aber das ist schwierig. Abstiegskampf ist grausam.
Da fragen wir doch mal nach, wie sich das in Mainz anfühlt. Gestern Sieg, das heißt also heute lief der Sonntag vermutlich besser. Martin Schmidt, der Sportdirektor von Mainz 05, ist uns zugeschaltet und ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich hoffe, dass er uns verstehen kann und wir ihn sehen können. Ein Wunderwerk der Technik. Einen schönen guten Abend, Martin Schmidt.
Guten Abend und hallo ins Studio nach München, ja.
Herbert Bruchhagen hat eben gesagt, Abstiegskampf, wenn man in Funktion ist, ist grausam. Können Sie das bestätigen?
Also ich habe schon viele Konstellationen von Abstiegskampf erlebt, aber ich muss sagen, in diesem Jahr ist es alles ein bisschen anders. Also es fühlt sich nicht so gut an, das ist natürlich klar im Tagesgeschäft, aber es ist nicht so, dass sich alle eingraben oder alle dort sind mit gesenkten Köpfen rumlaufen, sondern die Stimmung ist gut, der Kopf ist oben und spätestens seit dem neuen Trainer Bo Henriksen ist die Euphorie zurück und ich glaube, dass wir das momentan auch auf dem Platz so zeigen.
Welchen Wert für Mainz hat der gestrige Sieg gehabt? Sie sind ja jetzt auch wieder rangerückt an die Bochumer, das heißt also die direkte Rettung ist durchaus vorstellbar?
Ja, also das ist schon klar so. Wir haben lange davon gesprochen, dass es im April, wenn die Spiele der Wahrheit kommen, da werden die direkten Begegnungen kommen. Und jetzt sind wir da mittendrin. Gestern mit Darmstadt natürlich sehr wichtig, dieser Sieg. Und das Wichtigste ist, dass ja der Fokus allein auf unseren Resultaten liegt. Das heißt, wir müssen ja auf uns schauen, wir müssen ja unseren Weg gehen. Es bringt ja nichts, wenn wir zurückgucken oder irgendwie bei anderen Spielen hoffen, dass irgendwas eintrifft oder irgendjemand verliert oder gewinnt. Nein, das spielt am Ende keine Rolle, wenn wir unsere Spiele ziehen. Und ich glaube, seit Bo da ist, haben wir 3 Siege eingefahren. Wir haben die letzten 3 Spiele zu 0 gespielt, 7 Punkte geholt. Ich glaube, dass der Weg stimmt. Und wenn wir uns daran festhalten und daran arbeiten, kann sehr viel in der Saison noch passieren.
Er hat auf alle Fälle sehr, sehr viel Energie reingebracht. Ich war selber in Mainz und habe das miterlebt. Also das ist schon faszinierend. Wir schauen mal zunächst auf das, was sich gestern getan hat. Mainz gegen Darmstadt war ein ganz wichtiges Spiel für beide Teams. Und Florian Schmidt-Sommerfeld, die Mainzer haben es gemacht.
Mainz vermöbelt, Darmstadt mit 4:0 entledigt sich schon mal dem ersten Konkurrenten im Abstiegskampf. Amiri mit einer guten Freistoßflanke für Lee und Hanke Olsen mit seinem ersten Saisontor, 33. Minute. Die Führung für die Mainzer, die war hoch verdient. Spielerisch waren sie besser, Darmstadt riskierte in Halbzeit 2 mehr. Was ein Fehlpass von Vranjic, Burker dazwischen, Gruder. Nach einer Stunde war das Ding für die Mainzer schon geritzt. Darmstadt fiel danach in sich zusammen, Mainz hatte Kombinationsfreude, Spielfreude, Widmer. Für Lee, 80. Minute, das 3:0. Lee tat sogar noch richtig was für sein Torekonto, sprang von 2 auf 4 Saisontore. Und vielleicht wird das ja auch im Abstiegskampf noch was wert. Für Darmstadt sind es jetzt 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Den hat Mainz, das dürfte es gewesen sein.
Ich liebe den Trainer, kann man so sagen. Und natürlich die Fans, man sieht ja auch in der Stadt und überall steht niemals aufgeben. Social Media, was sie da machen, alles. Und natürlich heute im Stadion, ist überragende Stimmung.
Also man merkt bei den Mainzern, Lothar, dass die Stimmung ganz gut ist. Und er liebt den Trainer Bo Henriksen, den dynamischen Dänen. Du hast ja selber früher auch oft genug gegen Dänen gespielt. Welchen Eindruck hast du? Ist Henriksen sozusagen der Gamechanger?
Ja, auf jeden Fall hat er neue Impulse gesetzt, die gut bei der Mannschaft und beim Umfeld angekommen sind. Und die mit den Resultaten in der Hand kann er das natürlich noch stärker präsentieren und positionieren. Und habe schon gemerkt, dass in den letzten 6-7 Wochen einiges passiert ist. Er bringt eine positive Energie mit, auch nach außen, wenn wir ihn am Fernseher sehen. Und ich gehe davon aus, dass die in der Kabine noch positiver ist, wenn er dann die Spieler wachrüttelt mit seiner Energie, mit seiner positiven Ausstrahlung. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig für eine Mannschaft, dass der Trainer, wenn schon vorher irgendwie es nicht so gelaufen ist, dass der Trainer dann auch nicht nur taktische Sachen verändert, sondern auch in den Köpfen ankommt, um die Spieler im Endeffekt Freude zu vermitteln, die man ja im Abstiegskampf, was wir gerade schon von Heribert gehört haben, nicht unbedingt haben kann oder muss. Aber ich finde es gut, wie Mainz mit der Situation umgeht. Und sie wissen, wo sie stehen. Es kann nach unten wieder gehen, es kann aber auch nach oben gehen. Und sie haben es irgendwie doch selbst in der Hand, schauen auf sich. Und ich glaube schon, dass sie die Punkte holen. Mittlerweile mit dieser Atmosphäre, die in diesem Verein steckt. Es gibt kein Hauen und kein Stechen, sondern es ist Ruhe. Und ich glaube, gerade mit so einer positiven Energie, mit so einer Ruhe, kann man gerade dann solche Probleme lösen, die vielleicht noch vor 6 Wochen ganz anders ausgesehen haben.
Martin, wenn wir die Bilder des Trainers sehen, dann fragt man sich, wie ist das, wenn man mit dem mal versucht, in Ruhe einen Kaffee zu trinken? Springt er dann auch auf und gibt einem noch Milch und Zucker? Oder kann man auch mal in aller Ruhe sich über die Dinge mit ihm austauschen?
Also, so wie er sich da gibt, so läuft er während der Woche auch durch die Kabinen und über den Trainingsplatz. Also das ist unglaublich, wie viel Dynamik, Energie und Spielfreude er vermittelt und vermitteln kann, aber in einer unglaublichen Einfachheit. Also das heißt, so diese dänische Lebenskultur, diese nicht immer alles Bier ernst nehmen, immer auch lachen, immer den Spaß machen, aber dann auf den Punkt bereit sein und Leistung und Konsequenz einfordern. Jedes Spiel hat immer einen Gewinner und einen Sieger und jeder Verlierer muss immer was machen. In jedem Training, in jedem kleinen Spielchen, auch wenn es mal nur 10 Liegestütze sind. Und dann feiert er wieder Spieler ab. Wenn er im Training ein Tor schießt, feiert er so ab wie im Spiel an der Seitenlinie. Und ich glaube, das ist so ansteckend und nicht künstlich, sondern das ist eine Authentik mit dabei. Die Spieler, das Trainerteam lebt das weiter. Also das ist, es ist schon sehr, sehr viel passiert, seit er da ist. Wir sind ja schon unter Jan Sievert stabil geworden hinten. Seit da kriegen wir wenig Tore, wenn wir jetzt mal Bayern ausklammern. Und er bringt jetzt noch diese nötige Pfeffer und Salz dazu. Und der Funken ist übergesprungen vom Team auf die Zuschauer, auf die Stadien, die Fans. Und momentan versuchen wir das so zu leben. Und ja, im ganzen Verein eigentlich. Dieses Wochenende hat 17 U19, U23 die Frauen und alle wir, alle fünf im Leistungsbereich haben gewonnen. Also das, man merkt, es bewegt sich was. Und wenn man durch die Tabelle guckt, kann man denken, manchmal, das kann doch eigentlich fast nicht sein. Aber es fühlt sich wirklich auch alles sehr positiv an. Und wir müssen jetzt einfach unsere Aufgaben machen und da dranbleiben.
Ja, Heribert Bruchhagen, Martin Schmidt, den nehme ich nochmal mit dazu, steht also solchen Dingen wie die, die Henriksen praktiziert, nach meiner Erfahrung, Tick zurückhaltender gegenüber.
Das kann man nicht sagen, aber ich habe zu oft erlebt, dass die Spieler auch sagen, wir lieben diesen Trainer. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, wenn verloren wird. Ja, immer dann, wenn gewonnen wird und die Mainzer sind in einer sehr, sehr guten Phase und diese Euphorie geht vom Trainer aus und die wird auch gefördert. Auch was Martin dort sagt, ist ja eine Förderung. Aber ich habe zu oft erlebt, dass die Trainer, die so geschildert worden sind über die Motivation, dass sie 4-5 Monate später möglicherweise ganz anders bewertet werden. Und das hat man in Mainz ja auch erlebt.
Ich glaube aber, dass
aber man ich halte das für richtig.
Hat auch inhaltlich was drauf.
Ich halte das jetzt für richtig, wie das gemacht wird. Nur ist a little bit too much.
Ja?
Ja, be careful.
Okay. Ein bisschen drüber, findest du?
Ja, ein bisschen. Es muss noch bewiesen werden. Es kommen noch 6-7 Spiele und es muss sich zeigen, dass diese ausgelöste Euphorie auch am Ende zum Erfolg führt.
Wie schätzt du es ein, Hanna?
Also ich finde, für den Moment bringt er ja genau das Richtige. Und daran wird er ja jetzt erstmal bewertet oder sollte bewertet werden, ob man es schaffen kann, in der Liga zu bleiben. Ich weiß nicht, ich persönlich war noch nicht in einem Abstiegskampf, weder als Sportlerin noch als Reporterin. Aber es geht ja da schon am Ende wahrscheinlich um 80% um den Kopf. Ne? Also ja. Und wenn da einer ist, der in die Köpfe reinkommt mit Positivität, dann kann das ja zumindest für die aktuelle Situation nur gut sein.
Absolut. Also alle, die jemals Abstiegskampf erlebt haben, schildern es als schrecklich. Und wenn man einem Verein gegenüber nicht völlig gleichgültig ist, dann nimmt man das auch so wahr, wenn der eigene Club im Abstiegskampf ist. Lothar Matthäus hat auch nie Abstiegskampf erlebt, kann insofern auch nicht mitsprechen. Martin, wir haben gestern noch schöne Bilder auch eingefangen nach dem Spiel von Bo Henriksen. Ich habe sie selber noch gar nicht gesehen, bin sehr gespannt darauf. Mit seinem Sohn, der auch nicht untalentiert wirkt. Das ist also dann sozusagen schon die andere, die ruhigere Seite des Familienvaters. Ich glaube, er hat 3 Kinder, ne? Martin? Spielt da ja, gerade so ein bisschen Fußball?
Er hat 3 Söhne, das ist in der Tat so. Er hat 3 Söhne und heute nach dem Spielersatztraining, 13:30 kam er wieder vom Fußballplatz zurück mit seinem Sohn. Er war wieder kicken, seine Frau war dabei. Also ich glaube, dass er da sehr viel von seiner Energie dann holt bei der Familie. Ja. Aber um das nochmal zu deuten, was wir vorher gesagt haben, der Heribert Bruchhagen, wegen dem Abschleifen von dem Motivationstrainer. Das war genau der Trainer, den wir im Februar gebraucht haben. Wir hatten keinen Taktik-Nerd gebraucht, der die Spieler versucht, an der Taktiktafel alleine zu gewinnen, sondern er muss in die Köpfe der Spieler rein und Euphorie und Spaß erzeugen. Was jetzt sich aber auch herausstellt, das bietet er, aber was jetzt sich herausstellt, wenn ich bei den Trainings bin, die Inhalte, also als auch ein Fußballlehrer dahinter, auch in den Spielen, ich sehe die Spiele im Verlauf des Spiels weiterentwickelt, ich sehe, wie wir in der Offensive auch reagieren, also da ist das volle Paket Trainer haben wir jetzt und passt im Moment perfekt zum 1-0-5. Was in 1-2 Jahren ist, was, und wer weiß das, da gibt es größere Vereine, wo 3-Jahresverträge geben, horrende Abfindungen zahlen und ein Jahr später ist auch alles anders. Das interessiert, glaube ich, eben momentan nicht viele. Momentan interessiert uns das Hier und Jetzt. Das nächste Spiel gegen Hoffenheim, das wird unsere größte Herausforderung, das nächste Finale. Und dafür ist Bo Henriksen der perfekte Trainer.
Ja, und er vermittelt auch, dass die Rolle als Jäger Mainz im Moment sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Die Kölner Lothar haben gestern auch in vorletzter Minute, eigentlich schon in der Nachspielzeit, ein verloren geglaubtes Spiel gedreht. Da haben wir die Bilder. Zunächst Tigges mit diesem Kopfball nach diesem Eckstoß. Und dann hat man gemerkt, also da wurde gar nicht so viel gejubelt, sondern es ging weiter, weil der 1. FC Köln sich darüber im Klaren war, dass nur ein Dreier wirklich hilft. Und Waldschmidt, den Herbert Bruchhagen auch noch aus seiner Hamburger Zeit kennt, der hat damals auch ein wichtiges, sehr wichtiges Tor gegen Wolfsburg erzielt.
Genau der gleiche Kopfball.
Genau, ist verrückt, oder? Ja. Köpft das Tor. Also hast du dich daran wirklich erinnert gefühlt? Das war damals
Klar.
Der HSV, die Relegation
von
Lied.
In der 89. Minute wir haben den Klassenerhalt geschaffen. Ja. Sonst hätten wir in die Relegation gemusst. Und er macht in der 89. Minute gegen Wolfsburg ein solches Kopfballtor.
Gut, also für die Kölner Lothar ist jetzt in dem Sinne noch nichts gewonnen. Aber sie haben den Anschluss gehalten. Sie haben jetzt 22 Punkte. Die Mainzer von Martin Schmidt haben 23 Punkte. Aber dadurch, dass Köln gewonnen hat, ist jetzt Bochum auch wieder voll mit in der Verlosung mit 26 Punkten. Kommt da jetzt doch noch mal so richtig Bewegung rein?
Die kommen nicht rein,
die ist schon drin.
Ja, ist vollkommen drin. Und,
aber es war ja zwischendurch
natürlich, so. Natürlich hat man gedacht, Mainz und Köln macht diesen 17. Ja. und 16. Platz unter sich aus. Jetzt sind die Bochumer dabei und wenn Gladbach, die waren auch 1-0 zurückgelegen, die sind auch noch nicht so weit weg mit 28 Punkten. Und man sieht, zwei Dreier, ja, die Mainzer Hoffenheim, schweres Spiel. Die haben heute auch gewonnen, die Hoffenheimer, von dieser Seite her. Ja, das ist Abstiegskampf und jeder Punkt zählt und jede Energie muss da gebündelt werden als Team und nicht nur als Team auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Das Team nimmt die Fans mit, die Stimmung, die Medien. Ja, das ist positiv. Jedes positive Strohhalm muss eingesetzt werden, um im Endeffekt diese Mannschaft auch psychologisch so zu pushen, so zusammenzuhalten, dass dann eben solche Spiele rumkommen. Jetzt reden wir mal nicht von Mainz wie gestern Köln. In den letzten Sekunden praktisch den Dreier, den wichtigen Dreier geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob Mainz gejubelt hat oder nicht, keine Ahnung. Aber es ist schön, glaube ich, auch für Mainz, dass sie jetzt wissen, hey, wir können eigentlich praktisch schon noch oder aus eigener Kraft eigentlich den sicheren Klassenerhalt schaffen, nämlich Platz 15. Und das müsste für Mainz jetzt das Ziel sein. Und es ist das Ziel, weil sie wollen im Endeffekt natürlich kein Relegationsspiel, direkten Abstieg will sowieso keiner. Ich glaube, das Ziel dieser drei Mannschaften heißt jetzt Platz 15. Und dafür werden alle Mannschaften, nicht nur Mainz 05, alles geben.
Ja, fragen wir nochmal nach bei Martin Schmidt. Zwischendurch hatte man ja tatsächlich, Martin, den Eindruck, dass die Relegation das höchste der Gefühle wäre für die Mainzer. Setzen Sie jetzt darauf, dass die Rettung direkt gelingt?
Ja, wie ich schon vor zwei, drei Wochen gesagt habe, wichtig ist, dass wir punkten und da näher rankommen und davor die vor uns auch nervös machen, eine gewisse Nervosität reinbringen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man auf Platz 14, 15 ist, irgendwann 12 oder 10 Punkte Vorsprung hatte und plötzlich sind es nur noch 3. Und das Einzige, was wir beeinflussen können, ist unsere Resultate und die Nervosität dadurch dann beim Gegner schüren. Und dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen, ist klar. Deshalb ist das Resultat gestern, dieses späte Tor, das können wir eh nicht beeinflussen, das nehmen wir so hin. Und wir waren auch sehr überrascht ab der Stimmung im Stadion. Es wurde gejubelt, als das 2-1 eingeblendet wurde. Und das zeigt, wie unsere Fans, Ultras, wie die gerade denken. Die denken nicht, jetzt müssen wir irgendwas verteidigen. Die denken eher, oh, jetzt Angriff, jetzt könnten wir vielleicht doch noch nach vorne schielen. Und ich glaube, dass das für uns auch ein Fingerzeig sein muss, nicht in den Rückspiegel gucken, sondern auf unsere Resultate, die Punkte einfahren und dann werden wir am Ende sehen, was wir in der Hand haben.
Martin Schmidt, Botschaft ist angekommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis bald. Dankeschön.
Vielen Dank und euch noch einen gemütlichen Abend
daher. Den Dankeschön. Werden wir haben. Dankeschön. Denn gleich werden wir ganz gemütlich sprechen über die Situation des FC Bayern München, der nach der Niederlage im Klassiker gegen Borussia Dortmund auch gestern in Heidenheim nicht das erwünschte Resultat erzielte. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und widmen uns dem FC Bayern, der gestern nach der Niederlage im Klassiker gegen den BVB eine weitere Schlappe einstecken musste in Heidenheim, Vinkovic-Janic. Und dabei hatten sich die Bayern und ihr Trainer durchaus mehr vorgenommen.
Vorher.
Sind es 100 Gründe, wieso du das hier laufen lassen kannst mit 70-80%. Aber es gibt einen übergeordneten Grund. Wembley ist halt so einfach in der Pflicht, bis immer alles zu geben.
Nachher.
Es ist nicht immer nur ein Trainerproblem.
Wie kann das passieren?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ist das noch erklärbar?
Nein, absolut nicht erklärbar und brutal enttäuschend.
Die erste Hälfte, alles so, wie man es erwarten kann. Wenn der Rekordmeister beim Aufsteiger antritt. Heidenheim eine Spielhälfte lang mutlos.
Man hatte so irgendwie das Gefühl, bei Bayern haben heute 70% gereicht, um uns irgendwie an die Wand zu spielen. Und ja, dann wurde es in der Kabine mal ein bisschen lauter, weil auch wenn es Bayern München war, haben wir halt gesagt, kann es halt so nicht weitergehen. Und dass das Spiel sich aber so verändert, das ist Wahnsinn.
Der ganz normale Bayern-Wahnsinn, nicht zum ersten Mal und doch immer noch schockierend.
Wir haben einen Kader, natürlich mit Verletzten, aber wir haben trotzdem 11 Nationalspieler auf dem Platz. Und dann kann man auch erwarten, dass man mit einer 2-0-Führung in die zweite Halbzeit geht und sagt, das Spiel wollen wir gewinnen, werden wir gewinnen. Aber wenn du in die zweite Halbzeit gehst, dann ist ein Motto, das werden wir schon, dann wirst du in der Bundesliga gar nichts.
Und diese zweite Hälfte lässt sich so beschreiben.
Es ist einfach sorglos, es ist extrem sorglos und in den Zweikämpfen zu schwach, individuell zu schwach, um sich durchzusetzen in der zweiten Halbzeit. Ich kann am zweiten Pfosten mit dem Fuß abschließen. Das gibt es nicht auf dem Niveau. Es existiert nicht.
Ich habe ganz, ganz großen Respekt, was Bayern in den 11 Jahren geschafft hat, wie viele Titel sie geholt haben, unzählige. Aber das gehört gerade auch dazu. Und das ist ein anderes Gesicht. Und das Gesicht, das können wir uns so nicht bieten lassen.
Ein Trainer, dem die Nerven bei einer Lappalie durchgehen. Eine Mannschaft, die sich den Schneid abkaufen und am Ende die Punkte abnehmen lässt, den Bayern setzt diese erneute Niederlage massiv zu.
Es ist ein Problem der Erfolge der letzten 11 Jahre. Es ist einfach ein Stück weit ein, es klappt schon irgendwo. Letztes Jahr hat es noch mal irgendwo geklappt. Jetzt hast du eine Mannschaft, die weit über den Dingen steht und verdientermaßen deutscher Meister wird. Und wir sind da, wo wir sind.
Die Angst, alle Ziele zu verpassen, wächst. Der Trainer soll bleiben. Keine Entlassung vor Arsenal am Dienstag. Klar ist da dieser eine noch mögliche Titel, aber da ist auch die Notwendigkeit, unter die ersten vier in der Liga zu kommen und damit in jedem Fall nächste Saison Champions League zu spielen.
Das ist die Hauptaufgabe, die wir gerade haben. Also wir sollten mal diese Arroganz weglassen. Naja, dann sind wir halt nur Zweiter. Und das sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht Zweiter, wir sind noch nicht in der Champions League. Ich weiß, ich bin ungern ein Schwarzmaler, aber das ist die Wahrheit.
Die Wahrheit? Es wird sich viel ändern bei den Bayern. Vielleicht mehr, als man noch vor kurzem dachte, vielleicht früher als gedacht und vielleicht trotzdem zu spät.
So, wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und wir improvisieren frei. Wir wollten Michael Leopold, den ich ganz herzlich begrüße, sowieso kurz mit so einer Art Erlebnisbericht reinnehmen, da jetzt aber Oliver Müller nach wie vor sozusagen im Zulauf ist, auch noch nicht da, nutzen wir die Möglichkeit und halten dich einfach länger im Set und greifen auf das zurück, was du gestern erlebt hast. Ich fange mal mit dem Trainer an. Wie hast du ihn gestern wahrgenommen?
Ja, schon ein Stück weit auch paralysiert nach dem Spiel. Und also die zweite Halbzeit, man kann es ja, finde ich, als Außenstehender nur beschreiben, was du da siehst. Erklären müssen es die in der Kabine sitzen. Aber ich finde halt, und das ist mein Punkt, und das geht auch ein Stück weit vom Trainer weg, irgendwann muss ich als Spieler eine intrinsische Motivation haben und zu sagen, hey, die Saison läuft, mit Verlaub gesagt, scheiße, aber wir werden jetzt alles daran setzen, er hat es ja auch gesagt, für dieses eine große Ziel, Wembley, und dann auch für einen anständigen Abschluss in der Bundesliga nochmal alles reinwerfen. Und wenn ich dann sehe, wie diese zweite Halbzeit läuft, auch wie die Gegentore fallen, innerhalb von 80 Sekunden kriegst du eins nach dem Abschlag und eins nach dem Einwurf. Wenn ich auch Alphonso Davies sehe, wie er in Anführungszeichen verteidigt oder nicht verteidigt, und das sind die Spieler, die sagen, ich möchte mehr verdienen oder ich gehe zu Real Madrid, dann muss ich sagen, dann stimmt es natürlich hinten und vorne nicht.
Lothar, bei einem der Interviews von Michael gestern mit Max Eberl bin ich jetzt eben hängen geblieben, als er gesagt hat, wir müssen darauf achten, dass wir noch nicht in der Champions League sind. Das sind Sätze, die ich zumindest ungewöhnlich finde. Ist das Bayern-like?
Na, Bayern-like ganz sicher nicht. Er will warnen. Er warnt. Er hebt den Finger. Ja, weil es ist ja noch nicht sicher, 7 Punkte Vorsprung. Ja, bei den Leistungen, die man in der letzten Zeit gezeigt hat. Es ist ja nicht nur das Spiel gestern gewesen. Es war ja schon gegen Dortmund eine verdiente Heimniederlage. Aber nochmal, Bayern München hat ja diese Qualität. Und deswegen, wie gesagt, ist jetzt der Trainer, ist es die Spieler. Ja, Bayern München hat Ziele. Und das einzige Ziel, was sie im Endeffekt noch erreichen können, ist die Champions League. Natürlich haben sie auch ein Ziel, in der Champions League nächstes Jahr zu spielen. Aber 7 Punkte Vorsprung bei noch ex ausstehenden Spielen sollte auf jeden Fall reichen. Sie haben es selbst in der Hand und sie können sich sogar noch den einen oder anderen Ausrutscher erlauben. Von dieser Seite ist das natürlich warnend, der Finger gehoben. Aber grundsätzlich ist natürlich Bayern meiner Meinung nach genauso wie Leverkusen durch. Sie sind qualifiziert für die Champions League. Ob sie jetzt Zweiter oder Dritter werden, das könnte ein spannender Zweikampf in dem VfB Stuttgart werden. Aber die 7 Punkte, die werden sie nicht mehr hergeben.
Ohne jetzt jede Aussage zu zerpflücken von Max Eberl, weil da gab es gestern relativ viele vor diversen Kameras und auch bei uns Printjournalisten. Nochmal 8 Minuten, glaube ich, hat er gesprochen. Ich fand seinen Auftritt sehr gut, weil wir haben in den letzten Monaten niemanden gehabt, der sich mal hingestellt hat und so klar gesagt hat, Freunde, jetzt reicht's. Also es fielen Sätze wie, wir sollten uns schämen, wir haben das Wappen auf der Brust, das ist nicht der FC Bayern, den ich kenne. Und er ging sogar einen Schritt weiter, als er gefragt wurde, wie groß dieser Umbruch sein muss im Sommer. Es muss einiges passieren. Also er hat da uns auch mit in seine Planungen, in der Emotionalität, die er da hatte, ein Stück weit mitgenommen. Und ich bin rausgegangen, habe gedacht, wow, eigentlich mal jemand, der wieder auf den Putz haut und vielleicht zur richtigen Zeit. Ich meine, jetzt steht das wichtigste Spiel der noch ausstehenden Saison an. Vielleicht es geschafft hat, in die Köpfe zumindest mit der Emotionalität reinzugehen.
Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass er, wie du sagst, auf den Putz haut. Ich würde darunter verstehen, dass er Einzelgespräche mit den Spielern führt. Und dann aufzeigt, was er erwartet und wo Fehlleistungen sind. Das gilt für die Innenverteidiger, das gilt für das Mittelfeld, das für die Kimmich-Ecken. Ja, da ist ja Schnee drauf. Goretzka, der nur noch quer spielt, nicht mehr vorne reinstößt. Ich würde mir wünschen, dass Max jeden einzelnen Spieler zu sich bestellt, mit dem Trainer, nicht am Trainer vorbei, mit dem Trainer, und aufzeigt, dass man mehr erwartet.
Aber vielleicht tut er das
ja auch. Auf dem Rasen. Ja, ich erwarte es von ihm. Ich gehe davon aus. Aber es reicht nicht, vor der Journalie kritisch zu sein, sondern die Spieler sind diejenigen, die wichtigsten Adressaten.
Aber so habe ich ihn gestern schon verstanden, auch wenn er das jetzt, ich habe ihm sogar direkt genau diese Frage gestellt. Ich bin total bei Hanna. Ich fand den Auftritt auch notwendig. Und ich habe ihn schon auch so verstanden, dass vor Dienstag wird es mit Sicherheit Gespräche geben, sei es im Kollektiv oder sei es Einzelgespräche. Ich finde halt, und das vergisst man in dieser Schnelllebigkeit des Fußballs. Auch bei Julian Nagelsmann hatte diese Mannschaft unglaubliche Ausschläge. Das ist immer wieder passiert. Und ich kann mich durchaus erinnern, dass auch Julian Nagelsmann mal gesagt hat, puh, das habe ich so nicht kommen sehen. Ja, das soll jetzt nicht Tuchel entschuldigen. Ich gehe jede Diskussion mit, hat er Hierarchien zerstört, etc. Ist er der Richtige am richtigen Ort. Aber Fakt ist schon auch, ich sehe schon die Spieler auch in der Pflicht. Und wenn du die zweite Halbzeit gestern im Stadion gesehen hast, das ist unglaublich leblos. Sie hatten keine Frage, sie hatten auch nach dem Ausgleich nochmal 2-3 Chancen. Aber ansonsten war das schon sehr uninspiriert. Und also ich gehe auf alle Fälle mit denen. Und da ist Max Eberl sicherlich gestern der Vorreiter gewesen, der sagt, jetzt sind die Jungs erstmal dran.
Kurz noch zu den Ecken, auf denen Schnee liegt. Also Fußballersprech für zu hoch, zu harmlos.
Geschippte
zu
Ecke, wie willst du die denn reinköpfen? Ja, der ist gar, die Bälle kommen im hohen Bogen. Also da kannst du zwar erhoffen, dass der Ball an den Boden kommt oder dass es Situationen gibt, ganz klar. Aber den Ball direkt ins Tor köpfen kannst du mit diesen Ecken nicht.
Das ist ja so eine ewige Diskussion fast bei den Bayern. Also das heißt, Sie haben kein Verständnis dafür, dass Kimmich noch der Eckenschütze Nummer 1 oder 2 ist?
Wie gesagt, wahrscheinlich haben sie auch noch einen Eckball oder einen Standardtrainer. Es wird ja irgendwelche Gründe geben, dass es so ist. Aber ich habe eine andere Vorstellung von Eckball.
Lothar?
Ja, es gibt Spieler, die schärfer die Eckbälle reinspielen, aber das ist ja irgendwie, sage ich jetzt mal, einstudiert, weil sie haben Standardspezialisten, haben mittlerweile alle Vereine und die lassen sich natürlich immer was einfallen und vielleicht will man eben diese hohen Bälle für diese großen Spieler, De Ligt, Upamecano, wer da auch da von Anfang an spielt oder wer da am Platz steht, sind vielleicht für die Bälle gedacht, vielleicht sind es auch Bälle gedacht, die nicht direkt aufs Tor geköpft werden sollen, sondern über einen Kontakt wieder so auf den zweiten Pfosten, der lange Ball, dann zurückgeköpft. Es gibt viele Möglichkeiten, also, aber wie gesagt, Kimmich, die Eckbälle, die haben nicht diese Wucht oder diese Geschwindigkeit, wie zum Beispiel Eckbälle, wenn ein Leroy Sané zum Beispiel, dann schießt er die Eckbälle. Mhm. Und Heribert hat es ja gerade gesagt, er chippt mehr die Bälle, also sie sind länger in der Luft und deswegen, wie gesagt, kann ein Kopfballspieler nicht diese Wucht hinter seinen Kopfball bringen, die wie wenn ein Ball schärfer gespielt wird.
Aber ich bin geneigt zu sagen, ja, das ist, glaube ich, das Kleinste, ja, was wir im Moment haben.
Und statistisch sind die gar nicht, nein, gar nicht schlecht.
Ich sehe das auch als Eckball, kleines Detail an. Ja. Ja. Also an. Aber es bleibt dabei, es sind 7, 8 Spieler, die weit unter ihren Möglichkeiten spielen.
Aber jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, es ist ja schon auch Aufgabe des Trainers, dafür zu sorgen, dass die Spieler ihr Leistungslimit, idealerweise ihr Maximum erreichen. Also ich verstehe die Argumentation, dass es Tuchel nicht alleine ist, aber man kann auf der anderen Seite ja nun auch nicht sagen, dass er raus wäre. Denn es gab ja jetzt eigentlich nach dem Erreichen des Viertelfinals in der Champions League einen gewissen Rückenwind. Man hatte den Eindruck, jetzt könnte es so langsam in den Flow gehen. Und dann war letzte Woche mit dem Auftritt gegen Dortmund erstmal wieder der Strömungsabriss zu sehen.
Ja.
Warum bilden denn Tuchel und Mannschaft keine Einheit?
Gut, jetzt weiß die Mannschaft auch seit einigen Wochen, der bleibt nur bis Saisonende. Mhm. Das hat ja auch Gründe, das weiß auch jeder. Und man hat halt.
War das ein Fehler?
Ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was Lothar vorher gesagt hat. Was war die Alternative? Ne? Also man will im Sommer jemanden haben, der langfristig bleibt. Die Alternative
wäre gewesen, ihn wirklich zu entlassen.
Natürlich, aber dann hätte man jetzt erstmal einen gebraucht und dann einen, der im Sommer langfristig bleibt. Hätte es derjenige, der jetzt kommt, gut gemacht, dann wäre man da in die Bredouille gekommen. Also mit vielen Konjunktiven. Aber wenn man jetzt die Entwicklung ansieht, war es auf jeden Fall ein Fehler. Würde ich so, schon so unterschreiben. Und man sieht halt, gerade gegen Dortmund, es reicht ein Rückschlag und alles geht wieder von vorne los. Und gegen Heidenheim ein Gegentor und es zerfällt alles in seine Einzelteile. Tuchel ist da sicherlich nicht unschuldig und jetzt explizit in Heidenheim frage ich mich bis heute, warum stellt er die Innenverteidigung um vorher, vor diesem wichtigen Spiel in London? Am Ende hat er jetzt morgen 4 Innenverteidiger an Bord, 2, die einen schwarzen Samstag hinter sich haben und 2, die wissen, das 100-prozentige Vertrauen genießen wir auch nicht. Er wollte schon nochmal die anderen testen.
Aber das geht also, ja schon die ganze Zeit bei ihm so, nicht nur auf der Innenverteidigerposition, sondern er hat ja von Anfang an die Mannschaft im Endeffekt nicht so erreicht und nicht gestärkt. Einen Goretzka hat er nicht gestärkt, einen Kimmich hat er nicht gestärkt, einen Müller hat er nicht gestärkt. Er hat ja viele gegen sich aufgebracht. Es ist ja nicht jetzt in den letzten 2 Wochen passiert, sondern es ist ja seit Anfang an eine Diskussion. Er braucht diese Holding Six. Kimmich sieht er nicht da. Jetzt spielt der Kimmich rechts. Der Goretzka spielt teilweise gar nicht oder hat auch in der Vorbereitung nicht gespielt. Müller war auch mal die ganze Zeit draußen. Dann braucht man wieder Müller. Also die Spieler brauchen auch ihre Sicherheit. Und wenn du nicht weißt, und das ist jetzt gerade diese Innenverteidigung, wo du 4 Spieler hast und keiner von den 4 Spielern weiß, was will der Trainer oder wo stehe ich denn beim Trainer sein Ranking, dann ist das natürlich eine gewisse Unsicherheit. Und diese Unsicherheit bringen ja viele mit in dieses Team, weil sie im Endeffekt nicht wissen, ob sie spielen oder nicht oder wann sie gebraucht werden oder wie sie gebraucht werden. Und das hat Thomas Tuchel eigentlich über die ganze Zeit, seitdem er hier ist, im Endeffekt nie geschafft, eine Mannschaft herauszukristallisieren, die an die er glaubt. Mhm. Nehmen wir Alonso ganz kurz noch. Alonso hat die ganze Mannschaft mitgenommen, das ganze Team, 20 Spieler. Tuchel hat vielleicht 5, 6 Spieler mitgenommen und den Rest hat er verunsichert. Und nicht nur in den letzten beiden Wochen, sondern schon in den Monaten zuvor.
Die Diskussion gehe ich auf alle Fälle mit, wobei man muss fairerweise dazu sagen, bei De Ligt, daher hat er zuletzt schon gesagt, das ist meine 1er-Innenverteidigung. Und jetzt hat er gesagt, du, vielleicht hat er sogar bei all den Verletzten, sie haben ein bisschen Respekt gehabt, dass die beiden sich vielleicht auch noch was tun vor dem wichtigen Champions-League-Spiel. Das kennt seinen Gedankengang 1:1 jetzt nicht dazu. Aber ich bin natürlich bei der Diskussion komplett dabei. Ich finde trotzdem, jetzt ist die Zeit, und das hat Max Eber, glaube ich, auch eindrucksvoll mit seinen Worten nochmal untermauert, jetzt muss aber als Spieler auch da sein am Dienstag.
Hm. Ist das denn möglich, so auf Knopfdruck jetzt? Also
der FC Bayern hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass er völlig überraschend irgendwann auch bei Inter Mailand mal aus dem Nichts heraus ein glänzendes Ergebnis erzielen.
In den 80ern damals unter Heinz.
Egal.
Aber der FC Bayern, nein, aber das ja,
war ich, glaube ich, auf der anderen Seite gestanden.
Der FC Bayern ist immer
0-2-3-1, glaube ich, ne, aus Bayerns Sicht. Egal.
Der FC Bayern ist immer in der Lage, auch überraschend genau das Gegenteil zu beweisen.
Ja, aber woran macht man das jetzt fest? Also mir scheint es ja schon so zu sein, dass die defensiven Mängel jetzt nicht nur mit Folklore zu tun haben, sondern tatsächlich ziemlich handfest sind.
Also er wird den wird er nicht nominieren. Und Upamecano
ja, aber insgesamt doch das defensive Verhalten der Mannschaft, also das gegen Arsenal mit dem Tempo.
Er wird die beiden Innenverteidiger austauschen. Bin ich sicher.
Aber der Kim ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der den letzten Monaten Sicherheit ausgestattet hat. Also die sind ja alle verunsichert. Kurz und bündig. Es sind alle verunsichert.
Selbst der Müller?
Die Innenverteidiger.
Ach so, Innenverteidiger.
Die Innenverteidiger. Okay, ja. Müller ist nie verunsichert.
Ja.
Nein, aber hinten in der Innenverteidigung, darüber ging es ja. Also wie gesagt, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt sagt, die zwei in Heidenheim, die lasse ich in Heidenheim spielen, und die zwei, die ich geschont habe, die lasse ich am Dienstag in der Champions League spielen. Die brauchen ja auch ihren Rhythmus, meiner Meinung nach. Und früher haben wir ja auch nicht dann am Samstag nicht gespielt und am Mittwoch gegen Real Madrid. Du hast als Bayern München Spieler schon einen Rhythmus, der es gewohnt ist, zwei Spiele die Woche zu absolvieren. Und du kannst da durchwechseln mal, wenn du eine Belastungssteuerung machen willst. Aber trotz alledem, ich glaube, man hätte ja auch schon in Heidenheim so ein bisschen diese Mannschaftsaufstellung versuchen können, auf den Platz zu bringen, an die man auch vielleicht bei Arsenal denkt.
Und der hat vorab, weil du das gerade angesprochen hast, er hat am Freitag gesagt, die Karten werden nochmal neu gemischt in der Abwehr. Also es war, glaube ich, schon willentlich gewechselt.
Ich finde, das ist ein konkreter inhaltlicher Vorwurf, den sich Tuchel gefallen lassen muss. Da macht er zu viel. Da habe ich das Gefühl, dass er dann immer noch mal da und dann kommt ihm da eine Idee. Also weil eigentlich geht es doch immer um dasselbe. Du brauchst auch, Hitzfeld hat früher viel rotieren lassen, aber das Gerüst der 8-9, die es dann tragen müssen, war immer klar.
Ja. Aber ich gehe da sogar schon einen weiter. Das Gerüst der Zukunft würde mich interessieren. Also das ist mit Sicherheit die spannendste Frage. Und ich glaube schon, dass Max Eberl und Christoph Freund wissen, das zu drehen jetzt, das wird nicht in einer Transferperiode gelingen. Da ist, glaube ich, schon mehr im Argen. Und
ganz kurz, es heißt, dass Eberl und Freund zumindest inhaltlich nicht, also dass es zumindest Diskussionen gibt. Das ist ja nicht, also jetzt untereinander.
Also ich schätze eine
inhaltliche Diskussion. Also die ja auch in Ordnung sein kann. Ne? Also sind vielleicht auch in der. Aber ist die Frage, ist das aus deiner Sicht, ist das sozusagen sauber aufgeteilt? Also hat Eberl einen Stern mehr und würde im Zweifel dann, und dann kann das auch passen, eine gute Symbiose sein.
Absolut, aber du darfst, und wer könnte das besser beurteilen als Lothar, aber du darfst halt nicht vergessen, die Bayern suchen einen Trainer und es sprechen mit die beiden, Heiner, Dresen, Rummenigge, Hoeneß. Und jetzt frage ich mich, wie funktioniert das? Reicht eine 4-2-Entscheidung?
Michael, oder brauchst du nenn bitte Uli Hoeneß nicht am Ende der.
nein, ich habe so aufgesehen.
Nach wie vor wird am Tegernsee noch entschieden.
Nein, das war also keine wertende Reihenfolge, sondern ich habe einfach mal die Namen.
Dann bin ich ja beruhigt.
Ja, auf alle Fälle. Und und ich frage mich halt, wie sieht dann ein Konsens aus und wie wird da diskutiert? Und du musst ja schon schnell sein jetzt. Ja, kannst ja nicht noch 6 Wochen
warten. Also ich glaube, dass wir in den letzten 2-3 Jahren viele Transfers gemacht haben, die nicht Bayern-like waren. Charakterlich nicht zu Bayern passten, spielerisch nicht. Da auch die Verbindung zu Bayern München. Also ich sehe nicht diese Gesamtenergie, die eben wieder das nach außen darstellen, was man von Bayern München erwartet. Ja, solche Spiele wie gestern verliert man nicht. Gegen Dortmund verliert man nicht. So ein bisschen nicht, wir wollen unbedingt, wir geben alles, wir fighten, auch gegen Dortmund. Das war Begleitschutz. Die sind alle 5 Meter nebenher gelaufen, wie die Dortmunder ihre Tore geschossen haben. Die sind nicht in die Zweikämpfe gegangen. Gegen Borussia Dortmund, die ganze Welt schaut zu. Ja, das meine ich. Und gestern in der zweiten Halbzeit muss es ja noch schlimmer gewesen sein, in Heidenheim. Nichts gegen Heidenheim, bei Hochachtung von den Spielen, die sie machen. Aber trotzdem kann Bayern München nach einer 2-0-Führung das Spiel nicht noch aus der Hand geben.
Wer hat sich nach deinem Eindruck gestern gegen diese drohende Niederlage gestemmt? Wie war das, als das Spiel erneut drohte zu entgleiten?
Also ich sage ganz offen und ehrlich, das ist brutal schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, ich fand es extrem leblos. Du kannst ja immer sagen, Thomas Müller ist immer einer, der dann die Kommunikation sucht und versucht, die Jungs mitzunehmen. Aber das war, sie kommen halt nach einem Negativerlebnis komplett ins Wackeln. Und das gab's halt früher nicht. Ja? Mhm. Und nochmal, ich wiederhole mich, 86 Sekunden, ein Tor nach einem Abschlag und eins nach einem Einwurf. Mhm. Und wenn du die Tore siehst, wie die fallen, ja, boah, das ist schon leblos, uninspiriert, wenig entschlossen. Und Max hat's ja dann auch gesagt, es ist eine Melange aus allem. Und das wird brutal spannend.
Ich habe Thomas Müller nach dem Ausgleich am Mittelkreis, ich glaube, er hat versucht, dass keine Kamera ihn einfängt, aber er hat einfach nur den Kopf, stand da und hat einfach nur den Kopf geschüttelt, als der Anstoß ausgeführt werden sollte. Und später hat er dann auch gesagt, er wird jetzt noch nicht zur Generalkritik ansetzen, sondern erst dann, wenn überhaupt, aber ich glaube, es brodelt in ihm, wenn es wirklich nichts mehr zu gewinnen gibt. Also die Typen, die vorangehen, die, glaube ich, haben eine klare Meinung auch zu dieser Mannschaft. Absolut. Sie jetzt öffentlich zu äußern, wäre natürlich fatal.
Dann müssen wir da sein, wenn er zur Generalkritik ansetzt. Ja, würdest du sagen, es ist eine Frage, die Frage tauchte gestern so oder so ähnlich auch auf, eher Mentalität oder doch auch fehlende Qualität oder eine Mischung aus beidem?
Also Qualität, ich meine, die meisten der Herrschaften, die auf dem Platz stehen, haben ja schon bewiesen, dass sie Fußball spielen können, auch gemeinsam Fußball spielen können. Wir sind ja bei dieser Melange. Ich habe gestern Max Eberl gefragt, ist es Herz oder Selbstvertrauen? Und da hat er gesagt, es ist eine Mischung aus beidem. Also man hat da jetzt so eine Mixtur aus Spielern, die vielleicht sich nicht mehr zerreißen für den FC Bayern, zum Teil super verunsichert sind, wie die Innenverteidiger, wie die Spieler, die Tuchel von Anfang an nicht mitgenommen hat. Und da bin ich auch voll bei dir, um das Ganze wieder zu einer Einheit zusammenzukriegen, die wirklich für den FC Bayern alles gibt und vielleicht auch persönliche Befindlichkeiten nicht an die oberste Stelle stellt, wird man Geduld brauchen und Strenge.
Lothar, jetzt nähern wir uns langsam aber sicher dem Thema Umbruch. Das eine ist die Trainerfrage, das andere ist die Frage, müssen Stars, die eigentlich mit Bayern in den letzten Jahren verbunden wurden, wie Kimmich, wie Goretzka, auch in diese Überlegung mit einbezogen werden, in dem Sinne, dass auch eine Trennung im Sommer von solchen Kalibern vorstellbar ist?
Ja, sie haben ja auch Gehaltsstrukturen nach oben geschraubt, was für mich ein Wahnsinn ist. Also dafür verdienen durchschnittliche Spieler im Endeffekt Riesengehälter. Also nicht nur, dass Spieler gekauft worden sind für viel Geld. Ich habe es mal nachgerechnet, man hat 4-5 Innenverteidiger für eine Viertelmilliarde. Hört sich vielleicht noch ein bisschen brutaler an wie 250 Millionen. Ja, hat man geholt und hat jetzt diese Innenverteidiger, man hat 4 noch. Es sind ja einige schon wieder weg, wie Pavard und Hernandez, und hat jetzt 4 und keiner ist der Chef. Jeder sucht irgendwo Halt beim anderen, aber die suchen ja alle Halt. Da kann keiner Halt geben. Und wie soll sowas stabil wirken? Also da waren wirklich viele Einkäufe dabei. Einige will ich ja gar nicht nennen, weil viele Bayern-Fans kennen die Spieler gar nicht, weil sie ja gar nicht zum Zug kommen. Und die haben ja auch einige Millionen gekostet, wo da hinten dran steht, ein Saragossa und ein Saar und so weiter, wie sie alle heißen, Boy und alles Mögliche. Die haben ja Kohle gekostet, richtig Kohle, und haben langfristige Verträge. Ja. Also so einfach wird die Aufgabe für Christoph und für Max ganz sicher nicht, in den nächsten Monaten mit diesen Spielern weiterhin zu planen, wo vielleicht nicht überzeugt haben, weil sie haben jetzt auch ihre Vorstellungen. Und ich bin auch der Meinung, dass Spieler, die vielleicht in den letzten Jahren riesen Leistungen für Bayern München gebracht haben, dazu beigesteuert haben, zu einem Champions-League-Titel, zu Meisterschaften, zu Pokalsiegen, auch da werden einige Spieler wahrscheinlich hinterfragt werden. Aber ich gehe auch davon aus, man sollte erst mal wissen, wer wird der neue Trainer.
Genau, darüber sprechen wir gleich. Oliver Müller sehe ich da hinten, ist Starkler, ist jetzt eingetroffen.
Wir können fliegen wechseln.
Genau, würden wir gleich machen. Abschließend erstmal vielen Dank, dass du jetzt eingesprungen bist. Wer ist dein Favorit, also, oder wer glaubst du ist Favorit bei den Bayern? Es deutet ja doch einiges auf Nagelsmann hin.
Ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es ihn reizt, nochmal den Finger zu heben, ob es so kommt. Ich kann Stand jetzt nicht einschätzen, aber ich würde es auch sagen, im Moment ist das die Lösung, die ich für am wahrscheinlichsten halte.
Gut, mit dieser Aussage
nach gestern. Das Plätzchen ist warm gemacht.
Oliver, herzlich willkommen.
Bis später.
Flug war gut, aber zu spät?
Exakt so kann man es treffen zusammenfassen. Ja, ja. Und dann war in München am Flughafen, als wir dann endlich nach längerer Verspätung gelandet haben, leider kein Bus da, der uns in Empfang nahm. Man hat nicht mehr mit uns gerechnet.
Nein, Reisen in Deutschland, das letzte Abenteuer des 21. Jahrhunderts. für die Welt im Einsatz, auch für Sport 1.
Genau.
Und gestern auch in Dortmund gewesen gegen Stuttgart, wird uns nachher beschäftigen. Wir sind jetzt gerade dabei gewesen zu überlegen, wer denn, wie denn die Trainerdiskussion bei den Bayern sich entwickeln könnte. Dortmund haben wir extra gewartet, damit du da noch mit eingreifen kannst. Welchen Eindruck hast du bei den Bayern? Worauf läuft das hinaus? Genannt ja Nagelsmann, De Zerbi mit der Sprachbarriere, auch Rangnick wird genannt?
Also ich glaube, dass der FC Bayern möglicherweise, habt ihr das schon erörtert, sich erstmal wirklich klar werden muss, in welche Richtung das fußballerisch gehen soll, was man personell am Kader auch ändern will, dass man sich gerade nach der Erfahrung, die man jetzt gehabt hat, die vielleicht zu frühe Trennung von Nagelsmann, dann die nicht erfolgreiche Zeit mit Thomas Tuchel, von der man ja auch gar nicht weiß, wann sie jetzt ganz konkret zu Ende sein wird, also spätestens am Saisonende, aber vielleicht kann man es bis dahin nicht ziehen. Ich glaube, sie müssen sich sehr gut überlegen, was dann passiert. Ich möchte jetzt gar nicht so viel mit Namen spekulieren, nur ich finde es halt auffällig, dass die Zeiten, wo der FC Bayern, wenn er denn mal einen Trainer braucht, quasi schnippt und dann gehen alle Hände hoch, offenbar vorbei sind. Also ich glaube, das ist eine schwierige Aufgabe für Max Eberl. Xabi Alonso hätte ich mir vorstellen können, hätte gut passen können. Er ist jemand, vor dem haben die Spieler Respekt, hat klare fußballerische Vorstellungen. Aber gut, das geht ja nicht.
Ja gut, also das ist aber auch interessant. Er hat abgelehnt,
ja.
Wo man vermutet, auch weil er sich natürlich angeschaut hat, was ist gerade bei den Bayern los?
Wenn ich Bayer Leverkusen trainiere und so wie Bayer Leverkusen auftritt, warum sollte ein Trainer in diese problematische Situation bei Bayern München
genau,
einsteigen?
Aber das wäre
dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund.
Aber vor 3-4 Jahren wäre die Frage anders beantwortet worden. Das ist schon ganz interessant, das zu beobachten. Wenn wir die konkreten Namen nennen, De Zerbi lasse ich jetzt mal außen vor. Das spielt sehr interessanten Fußball. Das würde von der Idee passen, Ballbesitz. Rangnick wird auch genannt. Aber Rangnick ist eigentlich ein Vertreter einer Schule, die komplett konträr zu dem ist, was Bayern normalerweise spielt. Würden sich die Seiten dann aufeinander zubewegen, Herr Ribert?
Also ich denke, dass Rangnick sich doch sehr stark geändert hat. Ich kenne doch den jungen Trainer Rangnick, der uns den Fußball im Sportstudio erklärt hat, uns allen. Und inzwischen ist aus ihm doch ein gestandener Trainer geworden, mit dem nötigen Abstand. Ich traute ihm das zu, dass er sehr analytisch herangeht und auch sehr selbstbewusst herangeht. Ich würde Rangnick für eine gute Entscheidung
haben. Und einer, der einen Umbruch moderieren könnte, der auch eine klare Idee davon hätte, welche jungen Spieler beispielsweise kommen würden. Das würde also für ihn sprechen.
Also ich würde ihn als einen Kandidaten ansehen. Aber letztlich muss man doch ganz starker Insider sein und die Mannschaft gut kennen, um den Typus Trainer entwickeln zu können. Das kann man aus der Distanz nicht. Da muss man schon eng sein.
Rangnick?
Also gut, die Art des Fußballspielens ist das eine. Und ich glaube auch nicht, dass er einer ist, der sich einfach eine Mannschaft hinstellen lässt und damit dann macht, wie es ja eigentlich beim FC Bayern immer das Credo war.
Das könnte ja auch Teil einer Veränderung sein. Ne?
Gut, wenn diese Veränderung wirklich gewollt ist. Aber gerade wurden schon die diversen Herren aufgezählt, die bei den Entscheidungen dabei sind. Da muss da schon auch ein Wille zur Veränderung da sein. Und auch der Wille, die Leute dann auch mitsprechen zu lassen, die in der sportlichen Verantwortung sind. Weil sonst kann so ein starker Mann wie Rangnick mit klaren Vorstellungen natürlich auch am Ende sehr, sehr ungemütlich werden. Und das wieder ein Schuss in den Ofen.
Wer wird im Moment am heißesten gehandelt?
Also es sind schon Nagelsmann und De Zerbi. Ich habe die Woche irgendwo gelesen, jeder Kandidat hat irgendeinen Haken. Ne? Also am Ende muss man gucken, wer hat den kleinsten Haken oder wo kann man sich am Ende am besten drauf verständigen.
Und wer ist auch bereit? Auch Nagelsmann wird
bereit?
Nicht ohne weiteres
natürlich
kommen.
Also,
gerade wenn er weiß, dass es im Verein möglicherweise doch an prominenter Stelle ein oder zwei Gegenstimmen gibt.
So ist es. Und vor allem für Nagelsmann, also meine persönliche Meinung ist es ein bisschen zu früh. Also zu gehen, dann zum DFB, dann wiederzukommen. Gut, die Bayern würden sich damit einen Fehler eingestehen, was sie ja auch schon eigentlich halb öffentlich zugegeben haben. Aber ideal finde ich die ganze Konstellation nicht, weil es ja nicht nur an Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn am Ende gescheitert ist, sondern die ganze Personalie Nagelsmann ja doch auch eine Vorgeschichte hat. De Zerbi, also klar, hat sicherlich eine super Art des modernen Fußballspiels, die er mitbringt, aber halt auch nicht die Erfahrung bei einer so großen Mannschaft. Und die Sprachbarriere wurde gerade schon angesprochen.
Ja, auch in der Kommunikation in den Club hinein. Das ist ja durchaus auch ein Thema.
Ist denn Jürgen Klopp überhaupt nicht denkbar? Nur weil er mal gesagt hat, er braucht ein Jahr zur Pause. Was haben wir alles schon gesagt, um hinterher anders zu handeln?
Aber Jürgen Klopp hat es bestätigt dann auch noch ein paar Mal. Also ist kein Thema. Ich persönlich würde sagen, Julian Nagelsmann ist ja vor einem Jahr zu früh entlassen worden, meiner Meinung nach, damals schon. Weil er hat zumindest... Er hat auch seine schlechten Spiele gehabt. Er hat auch Ergebnisse gehabt, mit denen Bayern nicht zufrieden sein konnte. Pokal aus 5-0 in München-Gladbach. Aber trotz alledem war es eine andere Führung bei Bayern München, die Julian Nagelsmann im Endeffekt vor einem Jahr beurlaubt haben. Es sind jetzt Leute da, wo ganz sicher sagen, und ich glaube, Uli Hoeneß hat es auch gesagt in der letzten Woche, das ist ihnen zu schnell gegangen. Das war ganz sicher nicht der richtige Moment, dass man Julian Nagelsmann gehen hat lassen. Und Julian hat Fehler gemacht. Der hat aber auch keine Unterstützung vom Verein gehabt, sage ich jetzt mal. Nicht die Unterstützung, die ein junger Trainer wie Julian Nagelsmann braucht. Natürlich ist er mit seinem Skateboard zum Training gekommen und weiß ich, was sonst noch war. Aber man hat ihn ja, und ich glaube, Julian ist ja intelligent genug zu wissen, was er sein lassen soll, wenn er auch diese Beratung bekommt, diese Gespräche bekommt. Und deswegen könnte ich mir Julian sicher vorstellen bei Bayern München. Rangnick hat natürlich einen Fürsprecher mit Christoph Freund, mit dem er schon bei Red Bull Salzburg zusammengearbeitet hat. Christoph Freund ist ein großer Fan von Ralf Rangnick. Also, aber wir haben eben auch andere Leute, 6, 7 Leute, die da mitsprechen. Ja, und dann da einen gemeinsamen Nenner zu finden, das ist ganz sicher eine schwierige Aufgabe beim FC Bayern.
Ich glaube, es gibt ja auch Überlegungen, Nagelsmann, ein Mentor, irgendwas, ein Mentor ist vielleicht das falsche Wort, aber jemand, der ihn führt.
Wäre schon der Job von Eberl dann auch.
Bedingungslose Unterstützung auch spürt, weil dann kann das natürlich auch funktionieren. Aber was Max Eberl auch gestern gesagt hat, das war auch wieder überspitzt aus der Emotion, aber er sagt, was soll ich denn einem möglichen Kandidaten, mit dem er gerade Gespräche führt, aktuell sagen? Spielen wir nächstes Jahr Champions League? Ich meine, davon kann man ausgehen. Aber der FC Bayern hat nicht mehr die Strahlkraft auf Trainer, die er vor einigen Jahren hatte. Man kann woanders einen besseren Job vielleicht aktuell machen.
Ja, und ich habe am Mittwoch Rudi Völler interviewt und der klang durchaus so, als würde er sich Hoffnung machen, dass Julian Nagelsmann beim DFB verlängert. Und da kann man damit werben, dass eine WM 2026 mit Wirtz, mit Havertz, mit Musiala, wenn die eingeschlagene, zuletzt positive Entwicklung sich fortsetzen sollte, durchaus auch ganz spannend ist. Also wir werden es heute nicht lösen. Wir haben eben schon gehört, Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Sprechen wir gleich drüber, schauen darauf, dass Leverkusener gestern mit ihrem Sieg, Martin Groß, bei Union Berlin, der ersehnten deutschen Meisterschaft einen weiteren großen Schritt entgegengekommen sind.
Florian Wirtz ist der Matchwinner für Bayer Leverkusen an der Alten Försterei und beschert Bayer einen 1:0 Sieg. Leverkusen von Anfang an die bessere Mannschaft und ab der 45. plus 3 auch mit einem Mann mehr auf dem Feld, weil Robin Gosens völlig zu Recht die gelb-rote Karte sieht. Wiederholtes Foulspiel. Aus diesem Freistoß entsteht viel, viel Verwirrung und Diskussionsstoff. Über Umwegen landet der Ball zunächst am Innenpfosten und dann von Kosunu aus im Tor. Aber die Fahne des Assistenten ist oben abseits. Nur darum geht es in letzter Konsequenz gar nicht. Hier fälscht Trimmel den Ball absichtlich mit der Hand ab. Es gibt Elfmeter, Handelfmeter, aber erstaunlicherweise keinen Platzverweis für Trimmel. Trotzdem, Florian Wirtz sicher zum 1:0 und damit eben zum Siegtreffer. Bayer zum 41. Mal in dieser Saison ungeschlagen und wieder einen Schritt näher an der Meisterschaft.
Was war das heute für ein Spiel?
Komisch, sehr komisch. Ich glaube, wir haben viel Kontrolle gehabt. Wir wussten vor dem Spiel, dass es hier brutal schwierig wird. Die letzten 2 Jahre, glaube ich, hier auch gar nicht gewonnen. Aber wir haben es geschafft, 3 Punkte mit nach Leverkusen zu holen und Ziel erreicht.
Die Stimmung ist für die Phase, die wir haben und für die Spiele, die wir gewinnen, irgendwie noch ein Tick zu schlecht. Aber ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man dann am Ende über den einen oder anderen Titel dann vernünftig feiern kann.
Also ein typischer Andrich irgendwie, Oliver. Mhm. Man hat den Eindruck, die Leverkusener können ihr Glück noch gar nicht so richtig fassen. Weil sie irgendwie immer noch im Kopf haben, eigentlich ist es doch Vizekusen.
Ja, möglicherweise spielt das auch eine Rolle dabei, dass man tatsächlich das jetzt so eindrucksvoll widerlegt hat, dieses Vorurteil, dass mit der Leverkusener Mannschaft nicht zu gewinnen ist. Ich glaube aber, es ist auch Ausdruck eines sehr ausgeprägten Selbstvertrauens. Sie wissen es zurzeit. Sie haben tatsächlich nicht ihre beste Phase momentan. Sie haben auch in der Vorwoche gegen Hoffenheim hatten sie auch so ein paar Probleme, ihren Rhythmus richtig zu finden. Aber sie machen einfach weiter. Und das ist natürlich neben der Homogenität und der Klasse, die sie haben, auch individuell, das ist natürlich das Selbstvertrauen dieser irren Serie. Und sie legen hinten raus dann immer zu und haben immer dann die Möglichkeit, die Gegner, auch wenn es spät ist, zu schlagen. Und das ist einfach, man hat ja auch von Bayer im Sinne von Leverkusener Dusel da jetzt gesprochen zuletzt. Finde ich nicht ganz richtig, weil das haben sie sich wirklich erarbeitet. Das kriegst du dann, wenn du über einen langen Zeitraum gut spielst, wenn du eine hohe Qualität hast und dann logischerweise dein Selbstvertrauen auch dafür sorgt, dass du ein paar Spiele, die enger sind, auch nach Hause bringst.
Herbert, ich habe eingangs zitiert Fernando Caro. Die Geschichte, ist Bayern noch eine Meisterschaft schuldig? Wie viel trägt er eigentlich dazu bei, dass Bayern so in der Spur ist?
Ich kenne ihn gut. Ich kenne ihn aus Gütersloher Zeiten bei Bertelsmann. Ich kenne ihn aus damaligen Disco. Er war damals schon ein Enthusiast. Er saß mit dem, viele Spieler haben bei Bertelsmann gearbeitet und am Mittagstisch saß Fernando Caro immer mit dabei und war ein Fußballliebhaber, hat von seinem Barca geschwärmt, ist doch klar. Und er ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Und innerhalb kürzester Zeit ist er sogar in die internationalen Gremien von den Vereinen der Bundesliga geschickt worden. Er ist also wirklich ein von außen kommender Funktionär. Man kann sagen, aus dem Nichts ist er gekommen. Und er hat bewiesen, dass man einen Verein führen kann und hat natürlich ein wunderbares Verhältnis auch zu Rudi Völler, der ja auch eine wichtige Rolle spielt. Und Simon Rolfes, also es passt dort alles. Aber noch einmal, was ich eben schon mal gesagt habe.
Inwiefern spielt Völler noch eine Rolle?
Rudi ist immer noch, ich war jetzt am Montag am Geburtstag von Dieter Müller, haben Rudi und ich zusammengesessen und wir haben intensivst über Leverkusen gesprochen. Ja. Also er spielt noch eine Rolle. Er wird das natürlich bestreiten und sagen, ich bin im DFB und so. Das, was er sagt, ist das eine, aber wie es ist, ist das andere.
Macht er sich noch Hoffnung auf eine weitere Verpflichtung von Nagelsmann?
Ja, ganz klar.
Ja?
Ja, ganz klar. Er sagt, auch mit Andreas Rettig, wir verstehen uns im Augenblick ausgezeichnet. Und auch die Verbandspräsidenten sind etwas zurückgedrängt worden. Die sind ja auch wichtig beim DFB. Und er ist festgewillt. Er selbst macht auch weiter. Auch das wird er wahrscheinlich relativieren, aber er macht weiter.
Er macht weiter.
Ja, und er bemüht sich um Nagelsmann.
Lass den Herbert ein bisschen sprechen. Das hört sich alles super an hier.
Ja. So also Rudi Völler, Direktor Nationalmannschaft, macht weiter. Das wäre ja mal eine News.
Davon bin ich überzeugt.
Ja. Und Nagelsmann macht er sich hoffen.
Das, klang das hat er dir auch gesagt bei dieser Geburtstagsfeier.
Wir haben
Müller
guten Wein getrunken und aus einer Weinlaune heraus sagt man natürlich viel.
Genau. Es gibt übrigens noch eine Wette zwischen Tuchel und mir zum Thema Sperre. Könnte sein, dass da auch noch ein Wein kommt, aber das ist ein anderes Thema. Also müssen wir bei Nagelsmann auch berücksichtigen. Ja, also der DFB ist, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, schon willens und hat auch Nagelsmann das Signal schon vor den beiden guten Länderspielen zuletzt gegeben. Was wollte ich jetzt von Lothar wissen? Genau, macht bei Leverkusen die deutsche Meisterschaft am kommenden Sonntag klar gegen Werder Bremen?
Ja, da bin ich überzeugt. Ja. Da bin ich überzeugt. Weil jetzt ist ja das nächste Ziel, das machen wir in unserem Heimstadion. Ja, das ist ja klar.
Ja, absolut.
Und Werder Bremen, ja, sorgenfrei würde ich sagen, in dieser Saison nach oben kaum mehr Ambitionen, mit dem Abstieg auch nichts zu tun. Und die Leverkusen sind natürlich heiß und natürlich weiß ich, wie es sich anfühlt, dann in deinem heimischen Stadion, dann vor allem auch diese erste Meisterschaft seit Bestehen des Vereins da nach Leverkusen zu holen. Also Leverkusen wird alles unternehmen, auch wenn drei Tage vorher das Spiel gegen West Ham United in der Europa League ist. Ich sage Leverkusen, ja, zweimal Top-Favorit auf Titel, auf die nationalen Titel im Pokal gegen Kaiserslautern und eben jetzt auf Meisterschaft. Die ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Die haben sie, ob sie sie wollen oder nicht. Oder ob sie nach wie vor zweifeln. Die haben sie, weil da machen die anderen schon genügend dafür, dass sie eigentlich gar nichts mehr machen müssen. Aber Leverkusen verdient deutscher Meister, auch mit dem Vorsprung, mit diesem begeisternden Fußball, was sie gespielt haben. Und die machen es am Sonntag klar gegen Werder Bremen. Spielen erst am Sonntag. Und DFB-Pokal werden sie sich auch so fokussieren gegen einen Zweitligist. Mit Kaiserslautern sind sie natürlich auch da, der eindeutige Favorit. Europa League ist auch noch da. Und ich weiß, dass Xabi Alonso im Endeffekt ja auch die Mannschaft voll im Griff hat. Er nimmt ja immer alle mit. Der Verein, der ist so umgänglich, so ein Miteinander. Und du fühlst da stimmt einfach alles. Da stimmt auch, der zweite Torhüter fühlt sich wichtig, der 20. Feldspieler fühlt sich wichtig. Und das hat Xabi Alonso geschafft, jeden auf den Zug aufspringen zu lassen und mitzunehmen.
Und herrlich sympathisch auch dieses Understatement. Jetzt haben wir gerade schon die Aussage gesehen und auch Alonso hat ja gesagt, mir geht es eigentlich, ich hatte das noch nicht so früh auf dem Plan. Genau, ne? Also ich glaube, das macht sie natürlich auch in der Außendarstellung super sympathisch, aber sie leben das ja auch. Also ich habe irgendwo die Woche gelesen, die bieten absolut keine Angriffsfläche aktuell für Kritiker.
Ja, spielen die Saison ihres Lebens, diese Dinge werden sich in Leverkusen erfahren nach irgendwann auch wieder ändern, aber jetzt sollten sie es mitnehmen, jetzt ist es fantastisch. Sie werden deutscher
gut aufgestellt. Ja, absolut. Die Vertragssituation mit den Leistungsträgern. Ja. Also das muss nicht unbedingt eine Eintagsfliege sein.
Nein. Vor allem werden sie auch für die nächste Saison sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hände nehmen, um den Kader noch stärker zu machen.
Hast Wissen oder Einschätzung?
Wissen.
Ui. Auch auf dem Geburtstag.
Er war nicht eingeladen.
Dieter Müller, Torjäger früherer Zeit, 70 Jahre, ne?
Toller ja, genau. Spieler.
Absolut. Wissen, also das hängt mit der mit Alonsos Zusage zusammen.
Ja, Alonsos Zusagen sind natürlich klar, weil Alonso will natürlich dann auch in der Champions League eine wichtige Rolle spielen. Das könnte eigentlich schon mit diesem Kader, aber natürlich neue Reizpunkte, noch mal ein bisschen Verstärkungen zu holen. Ich glaube, das schadet keinem Verein und Alonso kommt damit klar. Also Bayer Leverkusen wird viel Geld ausgeben, um den Kader weiterhin zu verstärken.
Mensch. Passiert ja richtig was in der Sendung. Und gleich auch noch. Borussia Dortmund gestern in einem wahnsinnig wichtigen Spiel gegen den VfB Stuttgart. Es ging um die Qualifikationsplätze für die Champions League. Der VfB siegte. Was bedeutet das für Borussia Dortmund? Fragen wir uns gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und einmal, weil es so reizvoll ist, Herbert Bruchhagen hat eben etwa eine Prognose abgegeben, die ich nicht uninteressant finde. Wir vermuten alle, dass Bayer Leverkusen in dieser Saison deutscher Meister wird. Was glauben Sie denn, Herbert, in der Saison danach?
Ja, ich sehe doch die Struktur der Mannschaft. Und es sieht doch so aus, als wenn die Leistungsträger Frimpong, Wirtz und andere bleiben werden. Und ich glaube, die Mannschaft ist so stark. Und wenn Lothar sagt, dass noch was hinzukommt, was ich auch glaube, dann sehe ich den FC Bayern, da kann sich der Max Eberl auf den Kopf stellen. Er kann so viele Strukturmaßnahmen, so viele Veränderungen vornehmen, wie er will. Für mich ist in der Saison 24/25 ist der haushohe Favorit Bayer Leverkusen, weil diese Mannschaft einfach diese Qualität hat. Warum sollten sie die ein Jahr später nicht anbieten?
Spannend. Also dann kämen die Dinge im deutschen Fußball tatsächlich in Bewegung. Die Dinge, von denen wir eigentlich lange dachten, die seien im Grunde mehr oder minder zementiert. Also da gerät wirklich einiges in Schwung. Und das spürt auch Borussia Dortmund, denn der VfB Stuttgart beispielsweise marschiert Richtung Champions League und siegt Sven Schröter gestern beim wichtigen Duell im Signal Iduna Park.
50 Jahre Westfalenstadion, aber es gab einen Partycrasher. Stuttgarts Gerassi. Nach dem Sieg in München, der BVB in der ersten Halbzeit nach einer guten halben Stunde mit dem Pass von Hummels auf Adeyemi. Nübel ist noch dran. Die beste Gelegenheit der ersten 45 Minuten 0:0 zur Pause. Dann Halbzeit 2. 64. Minute, Leveling. Viel Platz für den VfB. Und da ist Gerassi. 24. Saisontor. Die Führung für die Stuttgarter und die Dortmunder reagierten mit dieser Gelegenheit. Schlotterbeck, Ecke Sancho, Netscher mit dem Kopfball, Nübel und Schlotterbeck, den kann man schon mal machen. Dann schon Nachspielzeit, nochmal die Borussen. Aller, der VfB gewinnt in Dortmund und hat beste Chancen auf die Champions League.
Das ist natürlich ein enttäuschendes Gefühl, weil ich glaube, dass wir heute wirklich ein ordentliches Spiel gezeigt haben, sehr viel investiert haben und jetzt geht es darum, den Blick trotzdem wieder nach vorne zu richten, weil ich glaube, dass wir heute ein deutlich anderes Gesicht gezeigt haben als in den anderen beiden Spielen gegen den VfB Stuttgart. Wir hatten heute mindestens einen Punkt verdient gehabt und jetzt geht es darum, die guten Dinge an denen festzuhalten, weiterhin die Dinge zu thematisieren, die wir besser machen müssen. Und wir wissen halt schon, dass wir jetzt nicht lange Zeit haben, um jetzt enttäuscht zu sein, sondern wir müssen den Blick nach vorne richten, weil am Mittwoch wartet die nächste wichtige Aufgabe auf uns.
Warum, Oliver, du verfolgst den BVB sehr intensiv. Hat man gestern den Sieg in München nicht vergolden können?
Zum einen erstmal, weil es ein sehr, sehr starker Gegner war mit dem VfB Stuttgart. Ich fand, das war wirklich ein richtig gutes Spiel. Beide Mannschaften mit einer nahezu perfekten Organisation. Da war es relativ schnell klar, dass es nicht viele Tormöglichkeiten gibt. Und wenn man die beiden Mannschaften dann mal miteinander vergleicht, dann landet man bei dem Mann, der dann für den VfB Stuttgart diesen wichtigen Sieg eingefahren hat, mit Guirassy, ich glaube 24. Treffer. Ich meine, es wäre das 9. Mal, dass er dieses wichtige 1:0 erzählt hat. Borussia Dortmund hat sich in vielen Bereichen stabilisiert. Generell in der Rückrunde, die Defensive ist besser, man lässt weniger Torchancen des Gegners zu. Gerade noch mal jetzt in den letzten beiden Spielen, wo sie Luft nach oben haben, nach wie vor, das ist so ein bisschen die offensive Durchschlagskraft. Mhm. Und das hat dann den Ausschlag gegeben. Und das ist für den BVB natürlich schon bitter, weil also es wird ein sehr, sehr enges Rennen. Und das Restprogramm von Borussia Dortmund, sie haben Leverkusen am
Die können dann schon deutscher Wochenende. Meister sein, das okay. Wäre möglicherweise ein Vorteil.
Das könnte ein Vorteil sein, aber du hast auch noch das direkte Duell mit RB Leipzig. Ja. Das wird sehr, sehr eng.
Ja, der 5. Platz könnte reichen, muss aber nicht. Wir wissen es nicht. Lothar, muss man die Geschichte letztlich gestern dann doch auch über die vergebene Großchance von Schlotterbeck erzählen?
Ja, sie hatten 200-prozentige. Stuttgart hatte auch 200-prozentige. Ja. Die einen machen es, die anderen machen es nicht. Und dann sind es eben 2 Punkte mehr für Stuttgart, weil Guirassy den Ball eben reingemacht hat. Und Schlotterbeck und Adeyemi, der in der ersten Halbzeit, die haben wir ja auch gerade gesehen, eine Riesenchance hatte, ja, eben nicht. Unentschieden wäre es das gerechte Ergebnis gewesen, von der Leistung her. Aber natürlich, wenn du ein Guirassy hast, und das haben wir gerade schon, die Werte haben wir ja gerade schon gehört, dann macht eben er in so einem Moment den Unterschied, der auch für mich Stuttgart zum sicheren Champions-League-Teilnehmer für die nächste Saison gemacht
hat. Sicherer Champions-League-Teilnehmer?
Sie haben ja auch 7 Punkte Vorsprung vor Leipzig und vor Dortmund. Dortmund-Leipzig spielen ja auch noch gegeneinander. Also da holt schon mal einer Maximum, holen beide einen Punkt. Oder einer 3 und der andere gar keinen. Also das spielt alles schon in die Karten des für VfB Stuttgart und auch für Bayern München, um das nochmal nachzuschieben. Ja. Also 3 Mannschaften sind für mich qualifiziert für die Champions League. Und der 4. Teilnehmer, wenn der 4. Platz nur reicht, entscheidet sich zwischen beiden, vielleicht sogar im direkten Vergleich.
Inhaltlich hätte der BVB gestern auch angesichts der Ausfälle der Stuttgarter in der Innenverteidigung noch mehr versuchen müssen, Füllkrug zu finden?
Ja, Sie haben es gerade gehört. Sie haben auch hier in München wenig zugelassen beim FC Bayern. Sie sind stabil in der Defensive. Auch die Rückwärtsbewegung der Außenstürmer, Sancho Adeyemi gestern, hat sehr gut funktioniert. Sie waren kompakt gestanden, wie auch schon hier in München. Und dann natürlich mit einem schnellen Ballgewinn versuchen sie natürlich im Konter dann eben diese Schnelligkeit einzusetzen, was ja eigentlich in der ersten Halbzeit auch bei Adeyemi nach diesem Traumpass von Hummels gut gelungen ist. Und dann muss eben dieses Tor fallen. Und das ist eben nicht gefallen. Und deswegen war Dortmund gestern trotz einer ordentlichen Leistung mit leeren Händen dagestanden.
Wie schwer wiegt nach deiner Einschätzung der Rückschlag für den BVB?
Also ich glaube, das Spiel jetzt unter der Woche gegen Atletico hat schon entscheidenden Charakter auch für die Köpfe, weil man weiß, man hat Bayern geschlagen. Das war schon mal sehr, sehr gut und sehr viel besser als in den letzten Jahren. Aber wir haben den BVB schon auch in den letzten Jahren immer wieder dann, wenn man dachte, jetzt läuft's, hat ein Rückschlag gereicht und das ganze Konstrukt hat wieder gewackelt. Also ich glaube, dem Spiel unter der Woche kommt eine enorm große Bedeutung zu, auch im Kampf in der Bundesliga um den Champions League Platz.
Beim BVB wird auch darüber diskutiert, wie geht's in der Führungsetage weiter. Sebastian Kehl hat sich gestern bei uns dazu geäußert. Es geht ja darum, wie seine Rolle in der neuen Saison aussehen wird. Wird er aufrücken? Wird er gleich bleiben? Oder wird er möglicherweise sogar, das wird gemunkelt, gehen müssen?
Ja, letzteres glaube ich nicht. Aber es ist tatsächlich offen, wie generell die Struktur von Borussia Dortmund dann aussehen wird. Ist ja so, dass Aki Watzke am Ende des Jahres 2025 ausscheiden wird. Dann läuft auch sein Vertrag aus der Geschäftsführung. Aber er will ja die sportliche Gesamtverantwortung schon zum Ende dieser aktuellen Saison abgeben. Und das bedeutet, dass natürlich die Zeit einer Entscheidung so langsam näher rückt. Hat lange Zeit danach ausgesehen, als ob Sebastian Kehl tatsächlich vom Sportdirektor in die Geschäftsführung aufrücken wird. Jetzt momentan sieht es so aus, dass zumindest meine Information tatsächlich noch überlegt wird, ob man nicht sinnvollerweise Kehl vielleicht der aktuellen Position Sportdirektor belässt und vielleicht einen externen Sportgeschäftsführer, der das Ganze dann verwaltet, dazu holt. Das Einzige, was man sagen kann, beziehungsweise wovon man ausgehen kann, ist es wohl, dass es wohl eine Rückkehr von Sven Mislintat geben wird.
In welcher Funktion dann? Und dann eben auch wichtig schon, wie wäre die hierarchische Aufteilung zwischen Kehl und Mislintat, denen man nicht das allerbeste Verhältnis nachsagt?
Ja, sie waren ja auch mal so ein bisschen Konkurrenten, als es darum ging, diesen Sportdirektorposten, den Sebastian Kehl jetzt ja ausübt, zu besetzen. Das weiß man natürlich noch nicht hundertprozentig. Ich glaube, so könnte ich es mir vorstellen, dass wenn Mislintat als eine Art technischer Direktor, vielleicht Kaderplaner kommt, das würde dann bedeuten, dass er in der Hierarchie, wenn wir jetzt nur den Sport nehmen, die Nummer 3 wäre. Also entweder Kehl rückt auf als Sportgeschäftsführer, dann wäre die Nummer 1, kommt ein neuer externer Sportdirektor, wäre das die Nummer 2. Oder aber es kommt ein externer Geschäftsführer, dann bliebe Kehl Sportdirektor. Ich glaube, dass Mislintat, wenn man es hierarchisch aufbröseln will, im Ornigramm dann die Nummer 3 wäre.
Sebastian Kehl hat sich gestern bei uns dazu geäußert, wie er seine Zukunft sieht. Hören wir mal kurz rein.
Wissen Sie schon, in welcher Funktion es für Sie beim BVB weitergeht?
Ich glaube, wenn wir etwas zu verkünden haben, und das ist bei Borussia Dortmund immer so, dann werden wir das tun. Und bis dahin werde ich mich da auch nicht zu äußern oder an Spekulationen, die jetzt auch in den letzten Tagen waren, nicht beteiligen.
Was würde es für Sie bedeuten, wenn es für Mislintat käme?
Nochmal, ich werde jetzt dann nichts zu sagen, weil wenn irgendwas zu verkünden ist, machen wir das dann. Und heute würde ich gerne über das Spiel sprechen. Und
haben wir ja auch gemacht.
Haben wir auch gemacht, genau. Und deswegen ist der Fokus jetzt darauf.
Wissen Sie denn schon Bescheid?
Wir haben ein paar Gespräche geführt, aber alles andere wird dann verkündet, wenn es
so NRW, ist. Ja?
Also ich habe das gestern so interpretiert, dass Sebastian Kehl ganz aufgeräumt und frohgemut wirkte, Herr Ribbert. Was glauben Sie? Wie wird sich
das aufstellen? Also man muss aufpassen, dass die Autorität von Sebastian Kehl nicht untergraben wird durch diese Diskussion. Da erwarte ich einfach, dass Aki Watzke, der sowieso der starke Mann ist, oder auch Carsten Kramer, dass die jetzt rechtzeitig sagen, wie die Dinge stehen. Denn das ist ja nicht auszuhalten, dass ein Sportdirektor von dem führenden Journalisten nach seiner Tätigkeit gefragt wird zu diesem Zeitpunkt. Und das wird sich ja dann fortsetzen. Also hier ist es also fällig. Ich glaube, dass Mislintat eher dazu da ist, nicht Kaderplaner, sondern auch sein Netzwerk und das Scouting an erster Stelle zu setzen. Der hat keinen Führungsanspruch, hat er nie gehabt. Er hat aber hohe Qualität, das hat man in Dortmund erkannt. Aki Watzke wird der starke Mann bleiben, der kann so viel mit seinem Rücktritt kokettieren, wie er will. Ich glaube ihm das nicht. Er wird immer noch.
Er wird der Dortmunder Uli Hoeneß, wenn man es jetzt mal einfach.
Ja. Gut, er kommt aus dem Sauerland und der andere kommt vom Tegernsee. Ja,
ich glaube schon, dass er sich aus dem Amt ist der Vorsitzende der Geschäftsführung zurückziehen wird. Also doch, das glaube ich schon. Sonst hätte er, glaube ich, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sein Vertrag läuft ja aus auf 2025.
War das auch Thema beim Geburtstag von Dieter Müller?
Nein. Aber ich habe mit Aki Watzke 125 Jahre Bundesliga. Ja. In der alten Oper haben wir miteinander gesprochen und da wurde auch klar, wer sich so dezidiert, völlig zu Recht zum sportlichen Geschehen äußert, der zieht sich doch nicht zurück. Das kann der gar nicht.
Also das heißt, Sie glauben, dass er tatsächlich auch in Funktion bleibt und nicht nur sozusagen informell aus dem Hintergrund.
Weil das ist ja eine andere Geschichte.
Er muss ja kein Amt haben, aber er wird immer noch der starke Mann dort bleiben. Und ich hatte eigentlich geglaubt, dass Carsten Kramer seine Nachfolge antreten würde. Und der ja nun weniger mit dem Sport. Und da ist Matthias Sammer auch noch da.
Welche Rolle wird der spielen?
Der ist hoch anerkannt.
Ja, der genießt das Vertrauen. Fachmann,
das ist ein Fachmann,
in seinem Bereich Marketing.
Alle Bundesliga-Vereine würden froh sein, wenn sie als Gesprächspartner Matthias Sammer hätten.
Du hast gerade über Kramer gesprochen, das war über Sammer. Lothar, wie schätzt du die Rolle von Sammer ein, auch in der Zukunft?
Wird weiterhin, was ich gehört habe, wird er noch mehr Zeit verbringen in Dortmund. Er ist ja jetzt nur irgendwie einen Tag irgendwie in Dortmund, sonst natürlich telefonisch immer wieder in Verbindung, aber er soll häufiger in Dortmund aufschlagen, somit näher am in den Verein eingebunden werden.
Aber er will ja nicht ins operative Geschäft, das sagt er seit Jahren. Ich hatte das Vergnügen, vor einigen Monaten mal mit ihm wirklich 2 Stunden am Tisch zu sitzen und über den deutschen Fußball zu reden. Anders war der FC Bayern, aber es ging dann doch auch weit darüber hinaus. Und deshalb, was wir gerade gesagt haben, die anderen Bundesligisten wären froh, ihn als Gesprächspartner zu haben. Die Meinung ist schon sehr, sehr fundiert, sehr geradlinig, sehr gewinnbringend. Also das kann nur von Vorteil sein.
Und doch teilweise unbequem.
Und auch unbequem, ja. Also man muss natürlich auch schauen, weil seine Funktion ist ja tatsächlich, er ist persönlicher Berater von Hans-Joachim Watzke. Und wenn Hans-Joachim Watzke tatsächlich aus dem Amt des Geschäftsführers ausscheidet, völlig unabhängig davon, dass er mit seiner langen BVB-Historie immer ein sehr gewichtiges Wort auch zukünftig beim BVB sprechen wird. Aber wenn er aus dem Amt ausscheidet, dann ist es natürlich auch nicht an ihm zu entscheiden, lässt man sich als zukünftiger Sportgeschäftsführer beraten, sondern das muss dann schon der zukünftige Sportgeschäftsführer tun. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob man Matthias Sammer dazu bewegen könnte, tatsächlich mal in dieses operative Geschäft zu gehen. Und da hätte ich dann schon meine Zweifel.
Mhm. Gut, also was glaubst du jetzt im Ergebnis? Also Kehl wird bleiben?
Ja, davon gehe ich aus. Die Frage ist halt, in welcher Funktion. Mhm. Ich glaube, ist mein Eindruck, das ist noch nicht final entschieden.
Mhm. Herbert?
Ja, ich denke daran, welche starke Persönlichkeit Michael Zorc war. Das wird jetzt erstmal klar. Dadurch, dass jetzt auf Sammer und diese ganze Diskussion, Misslintat, alles was kommt. Michael Zorc hat über Jahrzehnte all diese Dinge auf sich gezogen, vereinigt und so weiter. Und es gab eine klare Führungsstruktur. Jetzt muss der BVB aufpassen, dass nicht zu viel zerredet wird. Mhm. Es muss jetzt schnell, Aki Watzke das Heft in die Hand nehmen und sagen, so wird es gemacht. Denn Kehl kann sich ja nicht über 4 Wochen fragen lassen, wie seine Zukunft aussieht. Das geht nicht. Mhm. Denn er muss auch Autorität gegenüber den Spielern vertreten. Und eine Person, eine handelnde Person, die den Sport anführt, die zur Diskussion steht, hat nicht die Durchschlagskraft wie ein Manager, der eine klare Position hat.
Ja, und man muss ganz klar natürlich aber auch sagen, Sebastian Kehl nehme ich auch als starke Persönlichkeit wahr. Zorc hatte viel Zeit, sich zu entwickeln, wenn man Kehl diese Zeit geben sollte, flankiert von den Namen, die wir eben genannt haben.
War auch lange umstritten, Michael Zorc,
genau.
Das vergisst
dann
man ja heute.
Dann könnte es auch was werden mit Sebastian Kehl, dem BVB, der sich dann für die Zukunft wie auch immer geartet aufstellt. Die Rolle von Aki Watzke haben wir eben besprochen. Und jetzt besprechen wir Michael Leopold, der bei uns aus dem Set sich dem anderen Spiel gewidmet hat und jetzt wieder bei uns zurück ist, was dort los war bei dem Spiel, das noch nicht zu Ende ist oder gerade zu Ende gegangen.
Ja, erster Auswärtssieg für Gladbach seit September. 3-1 in Wolfsburg. Ist noch eins gefallen, Lothar, du hast gerade nochmal drauf geguckt.
Wenn sie heute verloren hätten, wären sie im Abstiegskampf für mich dabei gewesen. Jetzt haben sie sich gerettet.
Absolut nicht. Ich wollte nur sagen, ich manchmal Treppe runter hier ins Studio rein, dann fällt ein Tor, hast du es vielleicht nicht mitbekommen. Aber
es ist amtlich.
Ja, auswärts die Gladbach. Und somit würde ich sagen, ist Wolfsburg noch nicht raus.
Heimdebüt Hasenhüttl dann schiefgegangen, jedenfalls im Ergebnis nach.
Ne? Wir gucken gleich in aller Ruhe mit Pat Helmes nochmal drauf, geben uns Mühe, auch in der Analyse. Und ansonsten habe ich euch gerne zugehört. Multifunktional heute. Ne?
Genau.
Vielen Dank.
So. Ja, wann geht der Rückflug?
Ich bin auf jeden Fall mit dir zusammen unterwegs. Da fühle ich mich sicherer.
Nach Münster oder wo fliegst du? Oder fliegst du
nach Düsseldorf.
Die Details besprechen wir gleich. Erstmal vielen Dank. Dankeschön an die Runde. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Die XXL Highlights mit Leo und mit Patrick warten. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.